Ja, schön. Zum ersten Mal heute eine Remote-Aufnahme. Ich bin ein bisschen aufgeregt, ob das hier mit der Technik auch klappt. Aber versuchen wir einfach, oder?
Ja,
Alexa, wird schon. Wo bist du?
Ich bin gerade in der Schweiz.
In der Schweiz. Und ich bin in Malta. Und das ist Folge 4 unseres Podcasts PJ Insights. Und jetzt legen wir mal los.
PJ Insights. Zwischen Blut abnehmen und Haken halten. Ein Lumedio Original.
Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge unseres Podcasts PJ Insights. Mit mir, dem Koli, und mit dir, der
Alexa.
Hallo Alexa. Ja, schön, dich heute mal endlich wiederzusehen. Wir haben uns ja zuletzt vor rund einem Monat noch ein bisschen länger gesehen, noch persönlich in Köln. Heute aber, wie schon gesagt, nur remote. Weil ja, wir sind an ganz unterschiedlichen Orten, beide in Europa. Aber sicherlich vielleicht mit anderen Temperaturen zumindest gerade. Alexa, bist du gut angekommen in der Schweiz?
Ja, doch, ganz
gut. Hast du dich ein bisschen eingelebt?
Ja, es hat ein bisschen gedauert. Ich gewöhne mich auch immer noch an den Schweizer Dialekt. aber prinzipiell ganz gut, würde ich sagen.
Der ist, glaube ich, manchmal ganz schön schwer zu verstehen. Ich war da auch im April mal zu Besuch.
Ja, es gibt verschiedene Abstufungen, wie schwer zu verstehen.
Okay, aber du lebst dich da ein, du kommst damit inzwischen zurecht.
Ja, doch, soweit ganz gut.
Konntest du auch schon so ein bisschen die Landschaft erkunden?
Noch nicht so arg viel, da wir teilweise auch am Wochenende arbeiten müssen. Genau, aber an sich ist es schon sehr schön, das, was ich gesehen habe.
Okay, ja. Hört sich gut an, aber auch arbeitsintensiv, würde ich mal sagen, oder?
Ja, also arbeitsintensiver als in Deutschland, aber das weiß man vorher dann.
Okay, du bist da ganz bewusst in die Schweiz dann auch gegangen.
Ja.
Ja, ja, das ist, glaube ich, etwas konträr zu der Situation bei mir hier in Malta. Also da ist die Arbeitsbelastung zumindest für die PJ-Studierenden etwas geringer.
Mhm.
Über die genauen Details werden wir ja später noch reden. Dafür ist es mehr ein bisschen mehr so wie so ein Austauschprogramm auch, weil hier ganz, ganz viele internationale Studierende sind, auch aus Großbritannien vor allen Dingen. Und ja, mein Ziel war ja hier ein bisschen mein Englisch zu üben. Ich bin ja nur 2 Monate hier. Und das kann ich gut mit den Malteserinnen und Maltesern, die ja Englisch sprechen, oder aber auch mit den britischen Austauschstudierenden.
Aber die sprechen ja nicht nur Englisch, oder?
Die Malteser?
Ja, wie heißt die Sprache denn?
Es wird, glaube ich, Maltesisch oder auch Malti genannt. Ich bin da ein bisschen unsicher. Aber ja, das ist eine eigene Sprache. Sprechen nur 500.000 Leute auf der Welt. Also die 500.000, die hier in Malta leben. Ist eine sehr kleine Insel im Mittelmeer. Für alle die Malta nicht kennen. Alexa, warst du schon mal auf Malta?
Ich war noch nicht. Ich weiß nur, dass es eine englische Kolonie war, recht lange. Also wie so viele englische Kolonien. Kann jetzt auch nicht sagen, wie lange. Sonst würden wahrscheinlich sehr viel mehr Leute Maltesisch oder Malti sprechen.
Ja, ja gut, also alle Malteser sprechen auch Maltesisch. Das ist schon der Fall. Aber sie sprechen auch gut Englisch, weil, das hast du richtig gesagt, genau, das war englische Kolonie. Allerdings auch nicht unbedingt super lange. Es war auch mal französische Kolonie. Und davor war es von den sozusagen den Maltesern, also diesem Ritterorden, den man heute noch kennt. Also damals hieß er noch Johanniterorden. Genau, diesem Kreuzritterorden sozusagen besetzt. Oder die waren hier, genau. Also hat eine sehr wechselhafte Geschichte, diese Insel.
Ja. Aber heute sind ja die Malteser und die Johanniter 2 verschiedene Sachen. Also das, was ich so aus dem Rettungsdienst kenne.
Ja, das stimmt. Das ist dann wieder ganz komplex. Also das geht alles daraus, sofern ich richtig informiert bin, daraus hervor. Aber in der Zeit der Reformation hat sich das sozusagen aufgespalten. Also die Malteser, ist die katholische Hilfsorganisation, sage ich mal, für so Haussachen, zum Beispiel Krankenwagenfahrten werden ja häufig von den Maltesern durchgeführt. Und die Johanniter sind die evangelische Organisation, genau. Aber darin ist der Name sozusagen Malteser begründet und dieser Dieser Orden hieß damals Johanniter, aber das hat sich dann irgendwann aufgespalten wegen der Reformation. So, aber das als kurze geschichtliche Abhandlung. Genau, aber Malta, eine Insel mitten im Mittelmeer, ein bisschen südlich, südöstlich von Sizilien. Kleiner als Mallorca oder andere Inseln, also wirklich eine ziemlich kleine Insel, aber ein eigener Staat und auch in der EU. Und das war der Grund für mich, hier hinzugehen, weil ja, seitdem Großbritannien ja ausgetreten ist, kann man auch nicht mehr ganz so einfach in Großbritannien sein PJ machen. Zumindest kriegt man keine Erasmus-Förderung. Und die kann man in Malta oder Irland noch bekommen und dann auch ein englischsprachiges PJ machen.
Also dem Teil von Irland, der nicht Teil von Großbritannien ist?
Genau, dem, dem Staat Irland, nicht Nordirland, meine ich. Genau, ja.
Ja.
Genau, also das kurz als Hintergrund, das war meine Idee, hier hinzugehen. Und ja, bin bislang ganz zufrieden, zumindest was, sage ich mal, mein Lernerfolg im Englischen anbetrifft.
Okay, und wie ist dein Lernerfolg im Medizinischen?
In den medizinischen Bereichen. Ja, also da muss ich ganz klar sagen, wir sind hier nicht so eingebunden in die tägliche OP-Arbeit, wie das sicherlich bei dir der Fall ist. Also du bist, glaube ich, vielleicht wieder so das komplette andere Ende so der Skala, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als in Deutschland, weil du ja einen richtigen Arbeitsvertrag hast, ne? Also
ja, ich glaube schon mehr als ein bisschen mehr als in Deutschland.
Ja, genau, das kannst du ja gleich nochmal ein bisschen näher ausführen. Genau, also du bist ja da wirklich schon fast wie eine Assistenzärztin eingebunden, ne?
Nein.
Das habe ich jetzt überschätzt.
Ja, also das sind ja Assistenzärzte dann. Wir sind ja Unterassistenten.
Okay. Aber ihr seid Unterassistenten, ja. Aber das ist, genau. Also ich finde das Spannende, und das ist dann vielleicht hier auch der Lernerfolg, natürlich auch zu vergleichen, wie sind die Medizinstudiengänge in den unterschiedlichen Ländern aufgebaut. Das kann man sehr gut, wenn man hier in Malta ist, weil man zum einen den maltesischen Medizinstudiengang kennenlernt, aber natürlich, wenn man sich mit den ganzen anderen Austauschstudierenden viel unterhält, auch die ganzen anderen Medizinstudiengänge auf der Welt. Ich habe mit den Britinnen und Briten natürlich gesprochen. Ich habe mit Australiern gesprochen. Die sind hier, ich muss mal überlegen, Polinnen und Polen habe ich getroffen. Also ganz, ganz viele. Ungarn. Ich kann jetzt gar nicht alle aufzählen. Aber da kann man auf jeden Fall sehr, sehr viel in den Austausch kommen. Und das ist, glaube ich, vor allen Dingen das Interessante hier. Zurück zur Stationsarbeit, da sind wir nicht so doll eingebunden, weil es hier sozusagen so ist, dass wir so Studierende sind wie bei denen ein bisschen in so einem klinischen Studienabschnitt, also in unserem Studienabschnitt vor dem PJ, genau, wo wir ja in Deutschland auch nicht so viel Praktisches mitmachen, wenn wir da im Krankenhaus dann zumindest diese Rotationspraktika haben, ne? Im Studium. Ich meine jetzt nicht die Formulatur. Genau. Genau. Und deswegen ist man eher so eingebunden, dass man mit auf die Visite geht, mal mit in den OP geht, aber nur daneben steht, nicht mit, sich nicht einkleidet, steril und dann mit an dem Körper sozusagen, an dem Patienten, der Patientin steht, die operiert wird. Und deswegen hat man natürlich einen deutlich weniger praktischen Einblick. Ja. Das so als kurze Abhandlung. Aber Alexa, wie genau ist das jetzt in der Schweiz? Du hast schon so ein bisschen gesagt, du arbeitest mehr mit als in Deutschland. Sag mal so, im Durchschnitt, wie lange bist du auch in der Woche so da im Krankenhaus?
Also der normale Dienst geht, meine ich, so um die 8 Stunden. Also normale Dienstzeiten, sag ich mal. Wenn man jetzt halt gerade im OP steht und die OP dauert länger, dann länger entsprechend. Wie heute zum Beispiel. Ja.
Okay. Genau. Also,
und dann eventuell noch am Wochenende.
Eventuell, okay. Also du hilfst auch bei Wochenenddiensten mit und bei so einer Art Bereitschaftsdienst, oder?
Ja, genau. Das heißt hier Pikett. Fragt mich nicht, woher dieses Wort kommt. aber man hat dann sozusagen von Ende des Dienstes, also ab 16 Uhr oder so, bis zum nächsten Tag um 8 Uhr Bereitschaftsdienst und muss sich dann eben in der Nähe der Klinik aufhalten. Wenn man angerufen wird, dann direkt rüber und in den OP.
16 bis 8 Uhr, also du musst auch mitten in der Nacht dann da in den OP.
Ja.
Boah, das wäre ja
Bereitschaft.
Ja, für mich hart. Also nachts schlafe ich ja auch gerne.
Ja, ich auch. Bisher wurde ich auch nicht angerufen. Also.
Bisher wurdest du nicht angerufen. Okay. Aber haben die dann gar keinen Nachtdienst?
Also es gibt, also auch bei den Assistenzärzten haben die Pikett, also bei den Oberärzten, Assistenzärzten und Unterassistenten gibt es dann diesen Pikettdienst.
Okay, also das, es kann schon mal sein, dass irgendwas… Also
Bereitschaftsdienst nachts und ich gehöre da dann einfach dazu.
Okay, also kann es sein, dass die anderen mal angerufen wurden und du wurdest jetzt nicht gebraucht, weil es ein kleinerer Fall
ja,
war,
also
oder?
Ja, also wenn jetzt, wenn man noch einen weiteren Assistenten bräuchte, also als eben den Assistenzarzt, dann wird der Unterassistent noch dazu gerufen.
Okay.
Beziehungsweise kann ja auch sein, dass noch irgendeine andere dringende Geschichte kommt und dann… Ja, ich weiß es nicht, ich wurde noch nicht angerufen.
Okay, das ist ja spannend. Beim nächsten Mal frage ich dich, ob du dann endlich schon mal angerufen wurdest. Aber für Leute, die jetzt auch noch nicht im OP waren, wir haben das ja die letzten Folgen auch schon gut durchgesprochen, wie es im OP aussieht, weil du in der Anästhesie warst. Zur Erinnerung, das sind ja die Leute, die Narkose sozusagen machen. Jetzt hast du sozusagen deine Position gewechselt. Jetzt machst du nicht mehr die Narkose, sondern stehst mit den Chirurginnen und Chirurgen dort, wo operiert wird. Ne?
Ja, genau.
Was genau sind da deine Aufgaben?
Also aktuell ähnlich wie in Deutschland, Haken halten und eben assistieren bei der Operation.
Mhm.
Genau.
Okay,
und
Haken
ich war
halten.
Bis jetzt
so wie, ja. Wie unser Podcast-Titel, zwischen Blut abnehmen und Haken halten. Also das genau. ist kein Mythos, also du hältst wirklich sehr lange den Haken täglich?
Ja,
oder?
Kommt auf die OP an, aber kann schon lange werden. Und genau, dabei dann eben anders auch irgendwie helfen, assistieren. Ja, man kriegt dabei auch viel erklärt, das ist sehr schön.
Also
und
sind das
generell ist das Team auch sehr nett.
Okay, also du fühlst dich wohl im Team. Vielleicht für alle, die es überhaupt nicht kennen, den Haken muss man ja eigentlich nur halten, wenn das jetzt eine offene OP ist sozusagen. Ne? Also wenn der ganze Bauch zum Beispiel aufgeschnitten wird, oder? Oder gibt es da
auch bei kleineren Sachen. Also jetzt nicht bei laparoskopischen, da wäre es dann wahrscheinlich eher Kamera halten oder so.
Genau,
aber
also laparoskopisch zur Erinnerung, da geht man nur durch so ein ganz kleines Loch rein und mit einer Kamera und mit einem zweiten Stab und glaube ich manchmal auch einen dritten, mit dem dann operiert wird. Ne?
Ja, schon mindestens drei. Also brauchst ja eine Kamera und mindestens zwei Instrumente, also genau. Mindestens drei Löcher.
Ja, genau. Ja, aber dann hat man nur so ganz kleine Löcher und bei den größeren OPs, die man offen machen muss, da braucht es dann deine Hilfe. Was machst du denn, wenn jetzt eine laparoskopische OP ist? Musst du da auch irgendwas machen?
Dabei. Ich weiß es nicht.
Nee,
ich war
noch
bei
nie.
Keiner laparoskopischen.
Warst du noch nie? Okay, gut. Ja, hier wird das.
Die Kamera halten vielleicht.
Habe ich schon Verschiedenes gesehen, genau. Also deswegen dachte ich, du wärst vielleicht auch bei einer laparoskopischen.
Nee, ich war in der ersten Woche bis jetzt nur auf Station, beziehungsweise wurde da dann für den OP angerufen. Und seitdem war ich dann in der Notaufnahme. Und in der Notaufnahme wird man nicht für den OP gerufen, außer es wäre jetzt ein ganz dringender Notfall und alle anderen Unterassistenten beschäftigt.
Okay, also um das nochmal besser zu verstehen, du warst. Also jetzt nicht die ganze Zeit im OP, sondern du hast meistens bislang auf der Station gearbeitet und in der Notaufnahme und da Patienten gesehen, die dann danach vielleicht operiert werden müssen.
Ja, oder auch vielleicht wieder heimgeschickt wurden.
Okay, ja, schön. Und du hast schon gesagt, du fühlst dich ganz wohl auch in dem Team. Hast du da irgendwelche Unterschiede zu Deutschland bemerkt? Also auch so vom vielleicht Umgang miteinander oder auch von der Arbeitsbelastung, ist die anders?
Also von der Arbeitsbelastung, gerade für die Assistenzärzte, würde ich sagen ähnlich. Also die haben ja auch alle sehr viel Überstunden. Hm. Ein ganz großer Unterschied ist, dass man sich hier duzt. Das ist ungewohnt.
Also du meinst die Assistenzärzte untereinander oder auch mit den Oberärzten oder Chefärzten?
Nein, alle.
Alle?
Im Prinzip
auch mit dem,
alle.
Mit den Chefärztinnen also, oder Ärzten?
Ja. Genau, man duzt sich hier auch in anderen, also wenn man auch Leute aus anderen Abteilungen oder Leute irgendwie von vom Empfang oder von Personalmanagement, man duzt sich.
Okay, das ist ja schön.
Auch wenn man
das
sich noch nicht gesehen hat. Ja,
aber für dich gewöhnungsbedürftig.
Jetzt total ungewohnt. Also ich sieze die Leute erstmal, vor allem wenn sie irgendwie, keine Ahnung, also höher gestellt sind als ich, als Unterassistent ist ja eigentlich jeder höher gestellt, dann sieze ich die Leute, aber ja, hier duzt man sich.
Okay, das ist ja schön. Ich habe eben extra so Chefärztinnen dann nochmal gegendert, aber leider muss man ja sagen, dass gerade in der Chirurgie das eher selten ist, dass es Chefärztinnen bis heute gibt, ne? Aber wie siehst du das zum Beispiel? Wie ist zum Beispiel das Geschlechterverhältnis? Sind es auch in Deutschland, sage ich mal, haben wir ja inzwischen mehr Medizinstudentinnen und Studenten, Studentinnen statt Studenten, so. Das hat sich ja ein bisschen verschoben. Wie ist es in der Schweiz? Wie nimmst du das wahr?
Also da würde ich jetzt sagen, ähnlich wie in Deutschland, dass es eben nachkommt, sage ich mal, der Geschlechterausgleich. Also ich würde sagen, Assistenzärztin, also eher weiblich, dann bei den Oberärzten relativ ausgeglichen. Mhm. Da würde ich habe jetzt nicht nachgezählt, aber würde ich schon 50-50 schätzen. Dann gibt es noch den leitenden Arzt, das ist über dem Oberarzt. Mhm. Das mit den Funktionen ist auch ein bisschen anders so als in Deutschland. Leitender Arzt, was ich so gesehen habe, denke ich auch 50-50 und der Chefarzt ist bei uns männlich.
Okay, ja, ist jetzt natürlich nur ein Ausschnitt, allerdings kann man, denke ich, sicherlich immer noch, zumindest für Deutschland, behaupten, dass es auf jeden Fall, je höher es leider in der Hierarchieebene geht, die es ja im Krankenhaus ganz klar gibt, es gibt ja diese klaren Hierarchien, wie du sie gerade auch beschrieben hast, dass es leider seltener weibliches Führungspersonal gibt.
Ja, aber man hat ja schon die Tendenz, dass es nachkommt.
Genau.
Also es dauert ja auch einfach eine Zeit lang, bis man genug Berufserfahrung hat, um irgendwie Chefarzt oder Chefärztin zu werden oder so.
Ändert sich sicherlich viel in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Geht ja auch gar nicht anders, wenn der Großteil der Medizinstudierenden weiblich ist. Aber da schweifen wir jetzt ab, ist natürlich eine sehr politische Frage, ob sich das schnell genug ändert und ob auch die Bedingungen dafür gut genug sind, dass sich das ändern kann. Aber abgesehen davon, also du hast gesagt, die Arbeitsbelastung ist trotzdem auch sehr hoch, also die machen auch viele Überstunden. Ich hatte immer den Eindruck vorher, dass es in der Schweiz vielleicht ich hatte zumindest gehört, dass die ein bisschen längere Arbeitszeiten haben, aber dafür nicht so viele Überstunden machen. Das kannst du jetzt nicht beobachten.
Ich habe jetzt keinen Vergleich zu Deutschland irgendwie. Also ich habe weder in der Schweiz noch in Deutschland als Assistenzärztin gearbeitet. Deswegen weiß ich jetzt nicht, wie es tatsächlich so ist.
Aber dein Arbeitsvertrag, über wie viele Stunden in der Woche ist der denn?
Ich glaube, das sind so knapp 50 Stunden.
50 Stunden ist dein Arbeitsvertrag?
Ja, ich meine schon.
Das ist ja tendenziell schon mehr als in Deutschland. Meistens denke ich 40 Stunden Wochen, die natürlich mehr oder weniger nur auf dem Papier stehen bei den meisten Assistenzärztinnen und Assistenzärzten.
Gut, aber ich meine, wenn eine Schicht 8 Stunden geht und du dann noch am Wochenende arbeitest.
Okay. Ja, interessant. Also das scheint ja schon ein bisschen zuzutreffen, dass die Arbeitszeiten etwas höher sind. Aber trotzdem müssen sie dann noch viele Überstunden machen. Hast du herausgefunden, woran das liegt? Also gibt es auch Personalmangel wie in deutschen Krankenhäusern?
Ich habe da jetzt ehrlich nicht nachgefragt.
Kannst du ja noch die nächste Zeit recherchieren. Mal schauen.
Ja, mal schauen.
Ja, genau. Also ist ja auf jeden Fall sehr interessant. Kommst du denn auch mit anderen Medizinstudierenden in Kontakt?
Also da wir alle in einem Wohnheim wohnen, tatsächlich. Und mit mir haben zeitgleich noch 2 andere Unterassistentinnen angefangen.
Okay.
Genau, und es waren vorher auch noch, also wir sind insgesamt, also ich glaube so 5 oder 6 Unterassistenten und das, ja, wechselt dann immer mal wieder. Manche gehen dann, manche kommen dazu, ja.
Spannend. Habt ihr euch auch über das Studium ausgetauscht oder bislang noch nicht so doll?
Nee, noch nicht so viel, um ehrlich zu sein. Okay. Also
ja. Hast du noch nicht so viele Vergleichspunkte. Naja, können wir ja in den nächsten Folgen nochmal drauf schauen, wenn wir da auch ein bisschen mehr noch erfahren haben. Ja, genau.
So, jetzt haben wir ja schon sehr viel von der Schweiz gehört. Wie ist denn eigentlich die Lehre jetzt so in Malta?
Die Lehre? Okay, du fängst direkt beim Studium sozusagen an.
Ja, gut, wir sind ja jetzt schon am Ende des Studiums, also eher ja. Nach dem Studium so ein bisschen.
Genau, also ich kann das ja so ein bisschen vergleichen. Ich hatte ja auch ein bisschen Kontakt auch mit den maltesischen Studierenden. Ich bin mit denen auf einen Campingausflug gefahren. Das war sehr schön, um so ein bisschen in Kontakt zu kommen. Und da habe ich mit denen gesprochen und auch dem Leiter der Fachschaft dort. Die sind sehr aktiv, die medizinische Fachschaft. Wie ich schon gesagt habe, sind wir ja hier eher so eingebunden wie ein Student in bei uns den früheren Jahren des Studiums, also nicht dem letzten Jahr, dem Abschlussjahr. Das liegt ein bisschen daran, dass in Malta das Medizinstudium anders aufgebaut ist. Also die haben kein praktisches Jahr, wie wir, kein PJ im sechsten Jahr ihres Studiums, sondern die schließen ihr Studium nach 5 Jahren ab. Danach gehen die aber in so, das nennen die Foundation Years, das sind so 2 Jahre, wo die so eine, einen Status haben zwischen einem PJler bei uns und vielleicht einem ganz jungen Assistenzarzt oder Assistenzärztin. Genau, das kann man vielleicht so ein bisschen vergleichen. Und deswegen sind wir hier natürlich auch so, wie wir eingebunden sind ins Krankenhaus, eher wie eine Studentin, ein Student, der noch relativ theoretisch lernt und noch nicht so viel Praxiserfahrung hat. Genau, und das ist auf jeden Fall ein Unterschied. Und dem muss man sich bewusst sein, wenn man nach Malta geht fürs PJ.
Also habt ihr jetzt mehr Lehre oder weniger Lehre als in Deutschland?
Das ist eine gute Frage. Also ich finde, natürlich kann ich manchmal nicht ganz so viel mitnehmen. Das hat 2 Faktoren. Zum einen war Malta zwar eine britische Kolonie und alle sprechen gut Englisch, weil das sogar 2. Amtssprache hier ist, sofern ich mich da jetzt nicht vertue. Und weil sie natürlich auch alle englische Filme, Medien und alles konsumieren und das schon früh in der Schule lernen. Aber die sprechen nicht untereinander, wenn sie mit den Patientinnen und Patienten sprechen, Englisch. Interessanterweise manchmal wechseln die so ins Englische, ganz plötzlich, ohne Ankündigung, sage ich mal. Ich habe die maltesischen Studierenden gefragt, warum. Und die sagen, ja, es gibt so ein paar Sachen, da ist es manchmal einfach einfacher, Englisch zu reden. Das können sie nicht so gut ausdrücken auf Maltesisch und dann sind die plötzlich mal wieder ein paar Sätze auf Englisch. Aber das passiert so alle paar Minuten mal. Und den Rest der Konversation, den kannst du natürlich nicht verstehen, außer ich hätte jetzt Maltesisch gelernt. Das können aber die wenigsten, weil das ist eine Sprache, das ist eine Mischung zwischen Arabisch, Italienisch, ein bisschen englischen Einfluss, also schon schwierig zu erlernen. Also und sprechen nur 500.000 Menschen auf der Welt. Habe ich jetzt nicht so intensiv vor dem Aufenthalt mich eingelernt in diese Sprache. Genau, und deswegen natürlich, wenn wir jetzt zum Beispiel in der Ambulanz sind, das heißt hier Outpatients, also sozusagen Patienten, die von außen ins Krankenhaus kommen, da verstehe ich meistens nicht viel. Zwischen den Patienten erklärt der Arzt dann manchmal so ein bisschen, was er mit den Patientinnen und Patienten besprochen hat, was die Beschwerden sind oder so und erklärt das Krankheitsbild. Aber das sind dann halt sozusagen immer wieder kurze Momente, wo man dann wirklich was lernt. Deswegen, sage ich mal so, muss man sehr viel Geduld auch mitbringen, wenn man hier ist. finde ich dann immer interessant, ein bisschen zu gucken, wie ist hier eigentlich das Krankenhaus, wie ist das Gesundheitssystem, wie ist das Medizinstudium aufgebaut und davon ganz viel mitzunehmen und natürlich von dem medizinischen Englisch, was ich dann mit den Ärztinnen und Ärzten rede.
Okay. Ja, also kannst du wahrscheinlich dann nicht so viel selbstständig irgendwie Patienten behandeln oder so, wenn
behandeln,
das dann eher auf Maltesisch läuft.
Genau, behandeln oder untersuchen, was ja in Deutschland oder auch bei dir in der Schweiz, also wahrscheinlich in der Notaufnahme, was machst du? Du untersuchst wahrscheinlich mit, oder? Also
ja, also ich werde dann teilweise schon mal vorgeschickt, kann mir die Sache schon mal anschauen, genau. Anamnese aufschreiben, untersuchen. Dann schaut dann gleich nochmal irgendwie die Kollegin drauf oder sowas. Mhm. Wir bequatschen das, was wir tun, melden. Ich melde irgendwie Röntgen, MRT, CT oder sowas an oder kann schon mal die Wunde nähen oder so.
Ja. Also nähen hast du auch gelernt. Genau. Also.
Ja, ich habe jetzt schon sehr viel genäht in der Notaufnahme tatsächlich.
Gut, also fürs Nähen lernen kann man gut in die Schweiz auch gehen. Nein, nähen gelernt habe ich jetzt noch nicht. Ne? Also ich mache ja noch 2 Monate in Deutschland und das mache ich auch ganz bewusst in Deutschland, weil ich vorher wusste, dass ich wahrscheinlich hier nicht so viele praktische Erfahrungen sammeln kann. Ich habe mal helfen können bei so Lokalbetäubung, also da was ein Lokalanästhetikum, das Medikament spritzen sozusagen. Das waren so, das oder mal ein Tupfer mithalten, das war so der Höhepunkt der praktischen Tätigkeiten. Aber ansonsten ist das hier auch einfach gar nicht vorgesehen. Also die maltesischen Studierenden, die kommen auch manchmal sozusagen zu den Visiten oder so und laufen dann mit. Und die machen ja auch hier erstmal nichts Praktisches. Und erst, wenn sie das Studium abgeschlossen haben und dann in diesen Foundation Years sind, dann wird das Ganze praktischer. Ja, aber du hast ja gefragt, wie ist die Lehre so? Und da muss ich sagen, ich finde es manchmal auch gar nicht so schlecht, weil sozusagen hier auch ein bisschen mehr so die Geisteshaltung ist, dass wir sozusagen auch so ein bisschen frei darin sind, was wir lernen und zu Sachen, die wir interessant finden, mitkommen können, aber auch nicht, wie es durchaus in Deutschland ja der Fall ist, von 8 bis 17 Uhr auf jeden Fall immer da sein müssen und manchmal auch unsere Zeit absitzen, weil das, ich weiß nicht, ob du das an Stellen schon erlebt hast in deinem Medizinstudium, aber manchmal ist es ja einfach so, dass man sozusagen für kleinere Tätigkeiten vielleicht eingebunden wird, wo es immer mal gut ist, jemanden da zu haben, aber eigentlich man die Zeit fürs Lernen deutlich effektiver nutzen könnte. Und das ist dann natürlich ganz schön. Wir treffen uns dann, hier sind sehr viele Deutsche, muss man schon sagen. Also es haben 30 deutsche PJler angefangen. In den letzten Wochen waren auch noch Leute da, die eine Formulatur gemacht haben. Das hört jetzt auf, weil jetzt ja langsam Oktober ist und die Formulatur, für alle, die es nicht kennen, ist ja vorher im Medizinstudium. Und das kann man nur in den Semesterferien machen. Das heißt, diese Leute reisen jetzt wieder ab. Genau, aber wir treffen uns dann oder auch mit den britischen Studierenden und besprechen auch Fälle und daraus nimmt man manchmal ja dann noch ein bisschen mehr mit, wenn man nochmal so wirklich angeregt wird, selbstständig zu denken und nochmal alles auffrischen kann und lernen kann, als mit bei mancher Zeit, die man im Krankenhaus verbringt, ja.
Okay.
Genau, also ein etwas freieres Bildungsideal, vielleicht manchmal allerdings mit seinen Vor- und Nachteilen, das muss man auch ganz klar sagen, ja.
Klar. Ja, also das hat sich jetzt so angehört, als wäre die Arbeitsbelastung jetzt nicht so hoch bei euch, oder wie interpretiere ich das?
Ja, also das kann ich hier ja, glaube ich, auch ein bisschen selbstkritisch oder generell auch sagen. Wer nach Malta zum PJ geht, hat meistens über die Erfahrungsberichte der vorhergehenden PJ-Studierenden auch erfahren, dass es manchmal etwas entspannter ist als in Deutschland im Krankenhaus. Das ist allerdings auch ein bisschen Glückssache. Also es gibt durchaus, das kommt auch immer auf den Bereich an, und es gibt auch durchaus Studierende, die länger im Krankenhaus arbeiten müssen. Und Das ist dann auch durchaus nachteilig, weil ich habe ja schon beschrieben, dass man manchmal nicht viel versteht. Manche werden auch zum Beispiel in der Anästhesie, habe ich das Gefühl, da wird man ein bisschen praktischer eingebunden, habe ich gehört. Ist das dann auch wirklich gut. Aber ich meine, wenn man natürlich den ganzen Tag Gespräche jetzt anhört, die man nicht verstehen kann, dann ist es sicherlich für den Lernerfolg auch gar nicht vorteilhaft, muss man einfach so sagen. Wenn man aber, wie ich es ja auch wollte, auch was ja auch für, sag ich mal, Forschung und für auch generell den Arztberuf wichtig ist, zum Beispiel medizinisches Englisch zu verstehen, dann ist es natürlich gut, hier das vielleicht in einem kleineren Zeitraum zu lernen und zu üben. Und mit vielen anderen Austauschstudierenden und Medizinstudierenden aus der ganzen Welt in Kontakt zu kommen. Das ist wirklich das, was man hier in Malta gut machen kann. Und die Menschen sind einfach alle auch sehr, sehr freundlich und die Stimmung im Team ist sehr nett. Ja, da kann man viel lernen auch, weil sie auch gern etwas erklären. Das ist auch immer sehr, sehr schön. Und manchmal auch, muss ich sagen, eine schönere Stimmung als jetzt im deutschen Krankenhaus, wo es manchmal so ein bisschen jeder hat Stress und nicht die Zeit manchmal ist, dir irgendetwas zu erklären. Da ist die Stimmung hier schon anders. Das muss man auch ganz klar so sehen.
Okay, das hört sich doch sehr schön an. Und konntest du dir auch was von Malta an sich anschauen?
Ja, auf jeden Fall. Bisher? Also ich habe schon viel von der Insel erkundet. Das Schöne ist auch, dass Malta einfach auch nicht so riesig groß ist. Das gefällt mir auch ganz gut, weil ich glaube, das Problem ist auch immer bei so einem Auslandsaufenthalt, dass man dann vielleicht alle Sehenswürdigkeiten sehen möchte und da schon fast wieder so ein Leistungsdruck und so einen Stress hat. Wenn man 2 Monate hier ist, die Insel ist nicht so groß, dann hat man auf jeden Fall genügend Zeit, so gut wie alles zu sehen. Es gibt noch 2 andere kleinere Inseln, Comino heißen die und Gozo, die gehören auch zum Staat Malta. Und da werde ich morgen zum Beispiel Gozo mir anschauen, morgen am Samstag. Und das Schönste, und das ist jetzt wirklich mal was sehr Schönes hier in Malta, der ÖPNV, die Busse, die sind alle kostenlos, wenn man eine Karte vorher bestellt hat.
Also inwiefern eine Karte bestellt? Was meinst du? Also muss man die Karte muss man da nicht kaufen?
Genau, man muss das ist sozusagen nur so eine Bearbeitungsgebühr, muss man vorher bezahlen, damit diese Karte ausgestellt wird. Aber dann hat man, wie die maltesischen Bürger, die haben alle so eine Karte, dann kann man kostenlos die Busse nutzen. Das ist so ein bisschen der Unterschied. Hier sind ja sehr, sehr viele Touristen, die haben in der Regel diese Karte nicht sich vorher beantragt und die zahlen dann Tickets. Damit wird das so ein bisschen querfinanziert.
Aber okay.
Für die Bürgerinnen und Bürger und die Leute, die länger hier in Malta sind, so wie mich, ist der öffentliche Nahverkehr seit letztem Jahr kostenlos. Der ist auch wirklich richtig, richtig gut ausgebaut, muss man sagen. So viele Busse gibt es hier. Du kannst alles mit dem Bus erreichen. Das Problem ist leider, dass generell der Verkehr sehr hoch ist. Nicht alle Leute nutzen die Busse. Und dadurch sind die Busse unzuverlässig, weil sie ständig im Stau stehen. Malta hat mehr Autos als Einwohner. Und das ist leider ein großes Problem. Aber der Busverkehr ist auf jeden Fall schon kostenlos. Andere Sachen ändern sich hoffentlich in Zukunft noch etwas.
Ja, vielleicht schafft das ja den Anreiz für mehr Leute aufs Auto zu verzichten und den Bus zu nehmen.
Das wäre auf jeden Fall schön. Genau. Aber ja, das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil hier in Malta. Als Student, Studentin, wo man dann vielleicht nicht ganz so den Zeitdruck hat, da kann man dann gut den Bus nehmen und das die ganze Insel erkunden. Und da kann man sehr viel Schönes sehen. Schöne Klippen, Küsten, schöne Sonnenuntergänge, schöne Strände, schwimmen gehen. Das Mittelmeer ist sehr warm. Es ist hier momentan so durchschnittlich 25 Grad. Wie warm ist es bei dir?
Also ich muss sagen, wenn die Sonne scheint, auch noch sehr warm. Also ich glaube auch über 20. Warte, ich kann mal kurz auf mein Handy schauen.
Dann ist es ja gar nicht so kalt.
Aktuell sagt es mir 21 Grad. Ja, 22 Grad waren es heute.
Na gut.
Und am Sonntag wird es zum Beispiel 24 Grad.
Dann ist der Unterschied ja gar nicht so hoch, aber ich fürchte, dass sich das vielleicht im Oktober noch ein bisschen auseinander dividiert. Dann bleibt es hier auf jeden Fall wärmer.
Ja, ich denke auch.
Und bei dir wird es vielleicht was kälter. Ja, das ist auf jeden Fall sehr schön. Also wer ein sonniges, etwas entspannteres und mit viel medizinischem Englisch angereichertes PJ möchte, einen Kurzaufenthalt vielleicht, der kann überlegen, nach Malta zu gehen.
Ja, und wer viel praktische Sachen machen möchte, viel selbstständig arbeiten möchte und ja auch viel lernen möchte, der kann in die Schweiz gehen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, das war vielleicht dann schon mal ein ganz guter Überblick heute. Vielleicht noch ein letztes Detail für Leute, die jetzt wirklich überlegen, ob sie in die Schweiz oder nach Malta gehen möchten. Muss man auch auf jeden Fall darauf hinweisen. Du verdienst ja schon Geld sozusagen. Du bist ja angestellt und bekommst
man sollte das jetzt aber nicht überschätzen. Das hört sich immer so gut an auf dem Papier. Da geht aber dann von dem Gehalt zum Beispiel noch die Kosten für das Wohnheim ab. Dann habe ich jetzt noch einen Parkplatz gemietet in dem Parkhaus. Das muss man nicht, konnte mir von meinen Eltern ein Auto leihen, was ich hier habe, was ich dann dafür nutze, mal in Deutschland einkaufen zu gehen oder sowas. Ich bin recht nah an der Grenze. Und allgemein sind die Lebenserhaltungskosten in der Schweiz eben höher. Also ich hatte jetzt diesen Monat mit den ganzen Abzügen, glaube ich, so ein bisschen über 500 Euro noch übrig. Und brutto waren das 1300 Franken, die ich kriege. Mhm, okay. Aber ich habe jetzt auch nicht den vollen Monat gearbeitet, deswegen habe ich auch kein volles Gehalt bekommen. Ich habe erst so Anfang, Mitte September gestartet.
1300 Franken sind in Euro momentan fast dasselbe, glaube ich, oder?
Also der Schweizer Franken steht ja generell ein bisschen besser als der Euro. Einen Moment, ich bemühe Google.
Das ist ein Vorteil Schweizer in Malta, hier gibt es Euro auf jeden Fall.
Also 1300 Schweizer Franken sind 1343 Euro.
Okay, ja. Okay, also das ist aber natürlich ein Unterschied, auch wenn jetzt am Ende auch nicht viel davon übrig bleibt. In Deutschland ist ja meistens die PJ-Aufwandsentschädigung, wenn es eine gibt, 400 Euro.
Genau, ja, in Köln zum Beispiel.
In Köln zum Beispiel, genau.
Das, ja.
Ja, und das muss man, wenn jetzt irgendwelche Leute sich hier Gedanken machen, wo sie ins Ausland gehen möchten, im PJ, ist ja eine gute Möglichkeit, nochmal Auslandserfahrung zu sammeln. Dann muss man in Malta wissen, dass das auch nicht ganz günstig ist. Also wir zahlen hier 400 Euro für die Uni an sich. Mhm. Und auch die Lebenshaltungskosten, muss ich sagen, sind in Malta nicht so günstig. Also ich weiß nicht, woran es liegt, dass sie vielleicht das gesamte Essen zum Beispiel hier importieren müssen. Ich habe das Gefühl, die Preise sind ein bisschen höher. Die Malteser haben mir erzählt, dass das wohl erst in den letzten Monaten und Jahren durch die Inflation so hoch gestiegen ist. Aber das muss man einfach sich bewusst sein. Also ich zahle auch zum Beispiel allein für jetzt das Studentenwohnheim hier 1000 Euro im Monat.
Ach du meine Güte.
Also dann kann man sich vorstellen, 1000 Euro Studentenwohnheim, 400 Euro Uni. So, und dann kommt noch was drauf.
Wenn man ich glaube, ich zahle hier für mein Zimmer, wobei ich sagen muss, also wir haben für das Stockwerk eine Küche, ein Bad mit zwei Duschen und eine Toilette, also mit drei, mir fehlt jetzt gerade das Wort, mit drei Toiletten drin. Ich zahle hier 390 Franken.
Okay, ja. Also schon Unterschiede. Ich möchte aber mich gar nicht beschweren. Ich kriege ja auch noch etwas Erasmus-Unterstützung. Das liegt so in etwa in Höhe der Wohnheimkosten. Aber ja, das muss man einfach wissen, wenn man jetzt einen Auslandsaufenthalt plant. Das ist, glaube ich, von Land zu Land unterschiedlich. Und das muss man auch immer noch im Hinterkopf behalten. Ja, dann würde ich sagen, genug für heute geredet, oder? Alexa, du bist schon ein bisschen müde. Du hattest ja eine sehr anstrengende Woche.
Ja, ich muss noch ein bisschen was vorbereiten.
Ja, für den Journal Club. Also,
ihr habt das Wochenende nicht so viel Zeit.
Ja, genau. Ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall trotzdem hoffentlich ein bisschen Erholung am Wochenende. Und wir hören uns dann in einem Monat wieder. Dann bin ich gespannt, was du noch berichtest, ob du noch mehr im OP gewesen bist und ich kann dann ja nochmal was von Malta berichten, dann bin ich ja schon fast am Ende, dann komme ich ja auch schon fast wieder zurück nach Deutschland.
Ja, genau.
Dann
sehr gut.
Mach's gut und alle Hörerinnen und Hörer auch und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
PJ Insights zwischen Blutabnehmen und Haken halten. Und mehr Medizin-Podcasts auf lumedio.de.